Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Emergency, emergency. Jimmy Butler wurde getradet. Es stellt sich folgendermaßen dar, die Philadelphia 76ers bekommen Jimmy Butler und Justin Patton. Die Minnesota Timberwolves bekommen Dario Saric, Robert Covington, Jared Bayless und einen 2022 Second-Round-Pick. Wochenlang hat es sich hingezogen, die Minnesota Timberwolves waren gezwungen, Jimmy Butler früher oder später zu traden. Jetzt ist es passiert, die Philadelphia 76ers haben zugeschlagen und Instant Reaction ist: Die Philadelphia 76ers gehen als der große Gewinner aus dieser Situation hervor. Sie bekommen den dritten Star in ihr Team neben Joel Embiid und Ben Simmons. Jetzt mit Jimmy Butler, den dritten Spieler, den man als, wenn er fit und gesund ist und alles normal läuft, als Top-15-Spieler bezeichnen kann. Damit stoßen sie vor in die Riege der Teams, die ganz oben dabei sind vom Superstar-Talent her. Und wenn uns die Vergangenheit etwas gelehrt hat, dann ist es, dass man drei Superstars braucht, um ein absolutes Spitzenteam zu sein. Wenn es nicht auch Teams gibt, die mal vier dabei haben, wie jetzt die Warriors, aber das ist halt super selten. Drei ist schon elitär. Und die 76ers haben das jetzt. Ich werde jetzt nochmal kurz darüber sprechen, was ich noch so als zusätzliche Gewinner, Verlierer sehe und dann nochmal genau analysieren, was ich glaube, was es für die Teams bringt und wie sich das Ganze darstellt. Also erstmal die 76ers ganz klar als Gewinner mit drei Stars. Dann Jimmy Butler, er hat das bekommen, was er wollte. Er ist zu den 76ers getradet worden, einem Team, das Contender ist, das viel Talent hat, bei dem er getrost einen Vertrag unterschreiben kann. Genau den Vertrag, den er eben wollte, denn die 76ers haben in diesem Trade die Bird Rights für ihn erworben. Das bedeutet, sie können ihn nach dieser Saison zu einem Max-Deal unter Vertrag nehmen, genau zu den Konditionen, die Jimmy Butler eben wollte, weshalb er dieses ganze Hickhack jetzt veranstaltet hat, um jetzt getradet zu werden. Sonst hätte man ja auch sagen können, er könnte den Vertrag bei den Minnesota Timberwolves einfach erfüllen und nach der Saison zu einem anderen Team gehen. Aber dann wären ihm eben ungefähr 50 Millionen Dollar durch die Lappen gegangen. Um das zu umgehen, hat er jetzt eben die Minnesota Timberwolves so weit unter Druck gesetzt, dass dieser Trade zustande gekommen ist. Von daher, Butler ist meiner Meinung nach aus vertraglicher Sicht ein Gewinner, aus Teamsicht, weil er bei den 76ers die Chance hat zu gewinnen, definitiv mehr gewinnen wird als mit den Minnesota Timberwolves. Und dann ist er noch zudem ein Gewinner, weil ich denke, dass er mit Brett Brown den besten Coach hat, den er in seiner Karriere bisher hatte. Natürlich muss man sagen, dass zu Bulls-Zeiten Thibodeau einen guten Job gemacht hat. Die Bulls waren ein Team, das zu der Zeit einen richtig guten Ball gespielt hat, der auch in die Zeit gepasst hat. Zu dem Zeitpunkt haben auch die Dinge, die Thibodeau gecoacht hat, besonders in der Defense, absolut gegriffen und funktioniert. Aber das Spiel hat sich weiterentwickelt und zu diesem Zeitpunkt ist Thibodeau kein guter Trainer mehr. Er hat es nicht geschafft, mit der Zeit zu gehen, obwohl er versucht hat, bei anderen auch noch sich Informationen zu holen. Er hat zum Beispiel, als er ein Jahr nicht gecoacht hat, bei Popovich hospitiert und sich angeguckt, was die Spurs machen und auch bei anderen Coaches, aber offensichtlich klappt es trotzdem nicht. Und außerdem die Situation, wir haben es schon gesagt, dass er GM und Coach ist, ist auch sehr problematisch. Die Roster-Entscheidungen, die er getroffen hat, funktionieren nicht und fruchten nicht. Und die Team-Chemistry war absolut am Ende. Von daher Jimmy Butler und die 76ers, meiner Meinung nach die großen Gewinner. Ein weiterer Gewinner, meiner Meinung nach Karl-Anthony Towns und auch in Klammern Andrew Wiggins. Besonders Towns wird davon profitieren, dass es jetzt sein Team ist. Die Minnesota Timberwolves sind jetzt absolut in seinen Händen. Er hat den Max-Deal. Und was sich diese Saison eben schon gezeigt hat, in 10 Spielen mit Butler hat Towns 17,7 Punkte im Schnitt gemacht. In 3 Spielen ohne Butler 27,3. Und die Chemistry, wie schon gesagt, war da absolut zerrüttet. Es gab schon Gerüchte, dass Jimmy Butler den Ball absichtlich nicht mehr zu Towns passt. Und so stehen die Timberwolves eben auch im Moment bei 4 Siegen und 9 Niederlagen. Die Verlierer des Deals, meiner Meinung nach, die Timberwolves. Einfach nochmal rekapituliert, die Timberwolves haben für Butler abgegeben, Zach LaVine, der gerade bei den Bulls durchstartet, Chris Dunn, der definitiv auch Potenzial hat, ob er ein Starting Point Guard ist, muss er noch zeigen, aber trotzdem ein junger Spieler, der noch zeigen kann und in der letzten Saison auch schon Ansätze gezeigt hat, jetzt gerade wieder verletzt ist und dann eben den 7. Pick, der Markkanen geworden ist. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, ob die Timberwolves, wenn sie den Pick behalten hätten, auch Markkanen genommen hätten, aber das sind eben die Spieler, die aus diesem Trade an die Bulls gegangen sind und das sieht bei den Bulls gerade doch ziemlich vielversprechend aus. Die Minnesota Timberwolves hatten Butler und Patton und jetzt haben sie daraus Dario Saric, Robert Covington, Jared Bayless und einen Second-Round-Pick gemacht. Wenn man das vergleicht, Saric und Covington sind hier die Spieler, auf die es ankommt. Bayless ist ein auslaufender Vertrag, der mit rein musste, damit die Gelder funktionieren, damit der Trade funktioniert. Und ein Second-Round-Pick kann man auch zu diesem Zeitpunkt vernachlässigen. Second-Round-Picks sind dann doch nicht so besonders viel wert. Also wenn man das jetzt sich so anguckt, LaVine, Dunn, Markkanen gegen Saric und Covington, dann wären doch die Spieler der Bulls für die Timberwolves zu diesem Zeitpunkt mehr wert. Aber das liegt alles in der Vergangenheit. Einfach nur nochmal, um das in Perspektive zu setzen, die Timberwolves haben sich hier schon in zwei Trades doch ziemlich runtergewirtschaftet, meiner Meinung nach. Und auch Tom Thibodeau muss man da als Verlierer bezeichnen, denn er als GM hat doch hier jetzt in den letzten Jahren Entscheidungen getroffen, die das Team in eine sehr schlechte Position gestellt haben und man muss sehen, ob es jetzt mit Saric und Covington besser werden kann. Wie genau sich das für die Teams darstellt und was das für genau für Spieler sind, die die Teams hier bekommen haben und inwiefern sie ihnen helfen können, will ich jetzt nochmal mit euch hier durchgehen. Was die 76ers bekommen haben, sie haben Jimmy Butler und Justin Patton. Justin Patton ist hier auch eher eine Beigabe. Justin Patton war der 16. Pick im 2017er Draft und hat bisher aufgrund zweier Fußbrüche nicht gespielt für die Timberwolves. Also ob er überhaupt noch in der NBA spielen wird, ist daher sehr fraglich. Dann haben die Timberwolves natürlich als den Spieler, um den es hier insgesamt am meisten geht, Jimmy Butler bekommen. Jimmy Butler ist, wie schon gesagt, wenn er fit ist, einer der 15 besten Spieler meiner Meinung nach in der Liga. Er ist der dritte Superstar jetzt in den Reihen der 76ers. Er hat in dieser Saison in 10 Spielen 21,3 Punkte im Schnitt. In der letzten Saison hat er eine sehr starke Saison gespielt, bis er sich verletzt hat. Im 59. Spiel war da auf jeden Fall beim MVP-Voting oder Ranking bis zu dem Zeitpunkt in den Top 10. Hat die Timberwolves wirklich getragen und ist ein Two-Way-Player, kann auf beiden Seiten des Feldes zu den besten Spielern der Liga gezählt werden und hatte in der Saison eben auch 22,2 Punkte, 4,9 Assists und 5,3 Rebounds im Schnitt. Er ist auf jeden Fall ein High-Usage-Player und man wird sehen müssen, ob das funktionieren kann, dass Joel Embiid, Ben Simmons und Butler zusammen spielen. Aber wie man immer sagt, das Talent macht dann doch den Unterschied und gute Basketballspieler finden einen Weg, dass es funktioniert. Man hat es in der vergangenen Saison gesehen mit James Harden und Chris Paul. Da war auch vorher die Frage, es gibt nur einen Ball, können die beiden koexistieren? Ist nicht vielleicht Chris Paul zu balldominant, um mit Jimmy Butler zusammen zu spielen? Und dann hat es sehr gut funktioniert. Und dazu muss man ja auch sagen, dass Ben Simmons ein sehr guter Passer ist und kein besonders guter Werfer. Das heißt, Ben Simmons ist sehr bereitwillig darin, Jimmy Butler dann zu bedienen und daher macht das gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Und Jimmy Butler ist auf jeden Fall auch schon besser darin geworden, Off-Ball zu spielen. Er hat in dieser Saison 1,7 Dreier getroffen mit 37,8% Quote. Das sind die Bestwerte in seiner Karriere. Also er ist definitiv ein Spieler, der sich in seiner Karriere weiterentwickelt hat bei seinem Wurf. Und wenn man sich das jetzt anguckt, Jimmy Butler kommt jetzt in eine Starting Five mit Ben Simmons, Markelle Fultz, Mike Muscala und Joel Embiid. Mike Muscala muss man natürlich mal sehen, ob er gesund bleiben kann. Bisher war er mehr verletzt. Ansonsten bietet sich im Kader da vielleicht noch Wilson Chandler als Power Forward an oder Amir Johnson. Aber die Power Forward Position ist bei den 76ers jetzt doch sehr, sehr dünn besetzt. Das ist einer der negativen Punkte. Aber Die Defense der 76ers ist momentan auf Rang 10, defensives Rating 10. Platz. Das sollte mit Jimmy Butler ungefähr so bleiben, denn er ersetzt in der Starting 5 Covington und Robert Covington war First Team All Defense, Jimmy Butler Second Team All Defense. Muss man sehen, ob er noch einen besseren Impact haben kann, aber sie sind beide sehr, sehr gute Verteidiger, von daher sollte die Defense so gehalten werden. In der Offense ist Butler natürlich erstmal ein talentierterer Spieler als Mario Saric und auch als Robert Covington. Beim offensiven Rating sind die 76ers bisher auf Platz 21 in der Liga und das könnte schon sein, dass die 76ers hier in der Liga doch weiter nach oben rutschen, denn Dario Saric hat einen absoluten Fehlstart in die Saison gehabt, unter 50% True Shooting, wirklich kaum was getroffen, 30% Dreierquote, sehr, sehr schwach gespielt. Es könnte sein, dass das dazu beigetragen hat, dass die 76ers so einen schwachen Wert im Moment in der Offensive haben. Zudem, woran man ja sofort denkt, ist, dass das Shooting der 76ers einfach nicht besonders gut war in dieser Saison. Und das habe ich ja auch vor der Saison schon gesagt. Meiner Meinung nach ist das Shooting bei den 76ers in dieser Saison das große Problem und auch das, was diesen Roster im Moment einfach nicht so funktionieren lässt wie in der zweiten Hälfte der letzten Saison. Denn gerade mit Simmons und Embiid muss man gute Schützen auf dem Feld haben. Jetzt wird natürlich Jimmy Butler Covington ersetzen. Die beiden haben in dieser Saison sehr, sehr ähnliche Werte beim Dreier bisher geliefert. Covington 2,3 getroffene Dreier, Butler 1,7. Covington mit einer Quote von 39%, Jimmy Butler mit einer Quote von 37,8%. Also ich denke, dass Jimmy Butler für die Offense von daher einen positiven Impact haben wird, weil er zudem auch einfach viel mehr andere Sachen liefern kann als das Shooting. Er ist einfach ein viel kompletterer Spieler. Er kann im One-on-One scoren, er kann Isolation scoren, er ist eben viel, viel vielseitiger. Covington ist wirklich nur ein Spot-Up-Shooter, zudem meistens sehr, sehr wackelig. Der hat ziemlich viele Phasen in den letzten Jahren gehabt, wo er einfach mal 5 oder 10 Spiele fast nichts trifft. Da kann man Jimmy Butler in der Offensive schon mal deutlich höher einordnen. Und dann, ja, wie gesagt, die Power-Forward-Position, da muss man sehen, was die 76ers machen. Mike Muscala ist jemand, der in seiner Karriere noch nicht viel geleistet hat. Auch wenn er in der Starting Five ist, denke ich mal, wird er nicht besonders viel mehr als 20 Minuten spielen. Und da müssen die 76ers wahrscheinlich nachbessern oder kreativ werden. Man muss sehen, Wilson Chandler wäre ein Spieler mit 6'8 und 220, der Power Forward spielen kann, der das in Denver auch schon gemacht hat, der aber auch sehr, sehr verletzungsanfällig ist. Da müssen die 76ers wirklich vielleicht einfach kreativ werden. Vielleicht kann man da auch Lineups spielen, wo Ben Simmons Power Forward verteidigt und sie dann eben mit einem zusätzlichen Guard spielen. Da gibt's auf jeden Fall Möglichkeiten. Oder vielleicht kann sogar Jimmy Butler mal Power Forward spielen, dass sie dann eben Lineups auf dem Feld haben, wo Jimmy Butler einfach auf Power Forward geht und dann eben zum Beispiel JJ Redick reinkommt und auf Small Forward geht dann zum Beispiel Wilson Chandler oder sie spielen mit 3 Guards. Aber ein weiterer Punkt, der mir bei den 76ers als positiver Fact dann eben einfällt, ist, dass es sehr, sehr schwierig sein wird für den Gegner, dieses Team zu verteidigen, wenn Simmons, Butler und Embiid auf dem Feld sind und sie dazu 2 Shooter haben, weil Simmons jemand ist, der eben schwer zu stoppen ist, außer eben man kann ihn doppeln oder man kann, so wie Boston Celtics, eine Mauer aus Verteidigern bauen und ihn dann eben stoppen. Jimmy Butler ist jemand, der im 1 gegen 1 und mit keiner Hilfe schwer zu stoppen ist und Embiid eben auch. Also da haben sie potenziell 3 Leute, die One-on-One sehr, sehr schwer zu verteidigen sind und dann eben die Lücken und die Freiräume ausnutzen können, die sich ergeben. Und von daher mit Jimmy Butler offensiv und defensiv viele gute Dinge, aber es gibt auch ein paar Schwierigkeiten, die ich sehe bei den 76ers. Das Shooting hatte ich schon angesprochen. Ich glaube, es wird nicht unbedingt so viel schlechter werden, besonders weil Saric bisher so schwach geschossen hat. In der letzten Saison hat er 2 Dreier pro Spiel getroffen mit 39%, aber diese Saison hat er eben bisher zum Shooting nichts Positives beigetragen. Von daher denke ich nicht, dass es schlechter wird, jetzt wo er weg ist und Butler da ist. da müssen die 76ers aber auf jeden Fall versuchen, noch Spieler dazu zu kriegen, vielleicht Kyle Korver, die dieses Shooting im Team liefern können. Denn ich glaube, dass bei allen positiven Sachen, die Jimmy Butler jetzt bringt und auch mit dieser Kombination aus drei Superstars, das Shooting bei diesem Team der entscheidende Faktor ist, ob sie dieses Jahr um die Meisterschaft mitspielen können oder nicht. Also wenn sie nicht nachbessern beim Shooting und wenn es bei dem bleibt, was sie jetzt haben, oder sie Spieler holen, die eben auch nicht das Shooting verbessern und das Spacing verbessern, dann wird meiner Meinung nach in dieser Saison da kein Weg vorbeiführen an den Toronto Raptors und auch an den Boston Celtics. Dann bleiben sie dahinter und natürlich auch die Milwaukee Bucks. Also da ist die Spitze in der Eastern Conference so stark. Und man kann es ja auch bei anderen Teams sehen, zum Beispiel bei den Los Angeles Lakers, wie wichtig eben Shooting ist. Und die Lakers haben eben auch gedacht, mit mehr Creators auf dem Feld und mit mehr Leuten, die eben das, die Pace pushen und die Entscheidungen treffen, kann man eine gute Offense spielen, aber es sieht eben im Moment danach aus, dass dieser Versuch nicht funktioniert. Der große Vorteil, den die 76ers haben, im Gegensatz zu den Lakers, ist, dass sie eine sehr, sehr starke Defense haben und dass sie einen unglaublich guten Center in Embiid haben, der unterm Korb ordentlich aufräumt, der auch in der letzten Saison Second Team All-Defense war. Also da sehe ich schon starke Vorteile. Und insgesamt ist das Team aber wirklich einfach sehr dünn, was das Shooting angeht und auch was die Bank jetzt angeht. Man hat hier ja zwei Starting-Five-Spiele abgegeben gegen einen Starting-Five-Spieler. Das heißt, die Bank wird noch ein bisschen dünner und Shooting und die Bank und die Tiefe des Teams waren schon ja Punkte, die ich angesprochen hatte, bei denen ich mir da Sorgen mache bei den 76ers. Und bisher zeigt sich eben auch, dass es schon eher berechtigt ist. Der Rekord ist 8 Siege, 5 Niederlagen. Das SRS-Rating, also mit Schedule einbezogen, ist 13. Platz der Liga, also bisher doch eher Mittelmaß. Man wird sehen müssen, ob sich das hier mit Butler ändern kann. Dann noch andere Punkte, die mir jetzt mit der Verpflichtung von Butler in den Kopf gekommen sind, die mir Sorgen machen. Die Hierarchie des Teams wird sehr zu beobachten sein. Jimmy Butler ist jetzt in Chicago und in Minnesota mit seinen Teammates aneinander geraten. Und es war jetzt besonders in Minnesota ganz klar, dass er die Nummer 1 sein will, dass er sich selbst vor Towns und vor Wiggins in der Rotation sieht. Das war natürlich in dem Fall wahrscheinlich auch zu Recht, denn er war der Spieler, der den Erfolg gebracht hat und er ist derjenige, der das nach vorne gebracht hat. Aber es ist natürlich schon problematisch gewesen, wie das abgelaufen ist. Vorher bei den Bulls gab es da auch schon Probleme, auch Probleme mit dem Trainer Fred Hoiberg. Butler ist kein einfacher Charakter und man wird sehen müssen, wie sich jetzt diese Rangfolge da einspielt. Wer ist jetzt die Nummer 1? Ist Embiid die Nummer 1? Ist Butler die Nummer 1? Simmons wahrscheinlich eher nicht. Und dann, wer ist die Nummer 2? Das wird für dieses Team und für diese Spieler sehr wichtig sein, das herauszufinden. Können sie da koexistieren? Gibt es da wieder Chemistry-Probleme? Da muss man wirklich gucken, wie sich das entwickelt. Und das könnte zu einem erneuten Problem werden. Aber für Jimmy Butler wird es natürlich sehr, sehr wichtig sein, jetzt zu zeigen, dass er nicht der Bad Apple ist, der jedes Mal die Chemistry vermurkst. Wenn er es jetzt beim dritten Team hintereinander macht und dieses Experiment schief geht und er nicht bei den Timberwolves bleiben will, dann wird es schon wirklich ein bisschen schwierig langsam. Er würde wahrscheinlich natürlich trotzdem Max-Deal angeboten bekommen, aber dann muss man sich doch langsam ein bisschen Sorgen um den Jimmy Butler machen. Dann ein weiterer Punkt ist natürlich, wie schon angesprochen, Jimmy Butlers Gesundheit. Immer viele Spiele verpasst in den letzten Jahren. Es würde natürlich zu hoffen sein, dass die Minuten von Butler bei den 76ers ein bisschen runtergehen können. Mit zwei anderen Stars im Team und einem doch etwas clevereren Trainer in Brad Brown als Thibodeau ist das zu hoffen. Vielleicht kann er dann einfach mal wieder mehr Spiele spielen. Von daher mit Fragezeichen und mit der Hoffnung, dass es besser wird. Dann ein weiterer Punkt, der eventuell negativ werden könnte, ist, was ist denn mit Markelle Fultz? Jimmy Butler hat so viel Druck gemacht auf die jungen Spieler in Minnesota und will unbedingt gewinnen. Das Markelle Fultz-Experiment sieht ja im Moment nicht danach aus, als wenn es das Allerbeste für das Team ist, was das Gewinnen angeht. Und Markelle Fultz, wie schon besprochen, hat ja zudem, dass er offensichtlich eine Schulterverletzung hatte, eben auch diese Probleme, die er hat, aus mentaler Sicht und Jimmy Butler als jemand, der sehr, sehr harte Ansagen macht, der jetzt da bei den Timberwolves ins Training gestürmt ist und alle beleidigt hat und beschimpft hat und da wirklich nichts unversucht gelassen hat, dass die jungen Spieler irgendwie verstehen, dass er der Macker ist und sie ihm folgen müssen und dass sie härter spielen müssen. Ich habe einfach zumindest die Befürchtung, dass das für Markelle Fultz nicht die allerbeste Situation ist, um ein besserer NBA-Spieler zu werden und klarzukommen. Das muss man auf jeden Fall auch beobachten. Jetzt komme ich zu der Seite der Minnesota Timberwolves. Die Minnesota Timberwolves bekommen mit Dario Saric, ein Spieler, der die letzten Jahre sich schon gut entwickelt hat, war 12. Pick im Draft, hat gezeigt, dass er vor allem von außen gefährlich ist. In der vergangenen Saison hat er ja 2 Dreier mit 39% geworfen. Das war das zweite Jahr für ihn in der NBA. Das war eine Saison, in der er 30 Minuten gespielt hat, 14,6 Punkte, 2,6 Assists, 6,7 Rebounds. Er ist ein durchschnittlicher Verteidiger. In der Starting Five der 76ers schon einer eher der schwächeren Glieder in der Verteidigung. Er ist kein besonders guter Athlet. Er ist nicht besonders schnell. Er ist nicht besonders stark. Blake Griffin hat ihm gerade 50 Punkte eingeschenkt und hat ihn im Post völlig zerpflückt. Aber ein Average-Verteidiger ist er trotzdem. Also die 76ers bekommen hier einen Roleplayer, der seinen Dreier normalerweise trifft, der kreativ ist, der ein guter, cleverer Spieler ist, ein guter Passer und auf jeden Fall ein Floor-Spacer in dem Fall. Und er ist ein Spieler, der in der vergangenen Saison, in dieser Saison 18% Usage hat, also definitiv ein Roleplayer, der den anderen nicht die Schüsse wegnehmen wird, der nicht den Ball fordert, der sehr gut Offball spielt, also jemand, der wahrscheinlich gut reinpasst bei den 76ers und eher komplementiert. Dann bekommen sie mit Robert Covington einen Spieler, der zu den besten Verteidigern der Liga gehört. Letzte Saison hatte er einen Platz im First Team All-Defense. Er hat diese Saison bisher in 13 Spielen 34 Minuten 11,3 Punkte. Er ist einer der besten Spieler der Liga, wenn es darum geht, Steals und Blocks zu machen. 1,8 Steals, 1,8 Blocks im Schnitt. Ich habe es jetzt nicht nachgesehen, aber ich würde mal sagen, auf diese Werte kommt kein anderer Spieler in der Liga. Das ist schon wirklich spitzenmäßig. Auch ein Roleplayer, Usage in dieser Saison 14,1%. Also von daher sehe ich das schon als sehr, sehr gute Verpflichtung, die Minnesota Timberwolves gemacht haben. Wenn man Towns das Heft in die Hand geben will, dann sind das doch zwei Spieler, bei denen man erwarten kann, dass sie sich gut einfügen, dass sie ihre Rolle spielen und dass sie das einfach annehmen. Wahrscheinlich ähnliche Rollen spielen wie bei den 76ers vorher und wie auch im Laufe ihrer Karriere. Das sind keine Leute, die eine Starrolle erwarten. Das sind keine Leute, die sich in den Vordergrund spielen wollen, die anzweifeln, dass Towns hier der beste Spieler im Team ist. Ein Punkt, der bei Covington immer so ein bisschen negativ ist, ich hatte es schon gesagt, etwas shaky, manchmal sehr lange Cold Stretches, mehrere Spiele hintereinander, wo kaum was geht. In dieser Saison 42,7% Field Goal, das ist natürlich nicht so besonders gut. Da ist es natürlich ganz hilfreich, dass er über 65% seiner Würfe von der Dreierlinie nimmt und da 39% trifft. Er macht dann eben auch kaum was anderes. Und ja, von daher zwei Roleplayer, Jared Bayless, der noch im Trade dabei war, Point Guard, Veteran Point Guard, ist im letzten Jahr seines Vertrags, der läuft nach dieser Saison eben aus mit 8,5 Millionen. Bayless ist meiner Meinung nach eben nur in diesem Deal drin, weil sein Vertrag ausläuft und sie ihn reinschmeißen mussten, damit die Gehälter passen. Von daher brauche ich über ihn jetzt mal eigentlich nicht so besonders viel sagen. Dazu ein Second-Round-Pick und was bei Covington und Saric eben als positiver Fakt noch hinzukommt, ist, dass Covington einen Vertrag hat diese Saison plus 3 weitere Jahre über 46 Millionen. Das ist ein super Deal für einen Spieler, der in der Defensive so viel leistet und dieses Shooting bringt. 3-and-D-Guy par excellence. Dazu Saric mit dieser Saison plus 2 weitere Jahre 11 Millionen. Und sie haben bei Saric eben die Bird Rights und können ihm den nächsten Vertrag anbieten. Also hier zwei Spieler, die langfristig in den Planungen der Timberwolves jetzt eine Rolle spielen werden. Dazu nochmal, was die beiden Spieler für die Timberwolves leisten können. Also bei den Timberwolves gibt es gerade so viele Probleme, wenn man sich die Zahlen anguckt und das Team anguckt, dass ich gar nicht so genau weiß, wo ich hier anfangen soll. Die Stärken der beiden Spieler sind natürlich Shooting und im Fall von Covington Defense. Das bringt den Timberwolves natürlich was für die Offense. Diese Saison sieht es bei den Dreiern besser aus als in der letzten Saison beim Shooting. Sie sind auf dem 16. Platz bei den getroffenen Dreiern. Letzte Saison waren sie da auf dem 27. Sie sind 14. bei der Quote. Trotzdem sind sie in der Offensive nicht so besonders gut in dieser Saison. Und die Timberwolves sind besonders bei den Zwei-Punkte-Würfen auf Platz 30 beim Field Goal und sie sind 6. bei den genommenen Würfen, also bei den Zwei-Punkte-Versuchen. Die Offensive ist daher unglaublich ineffektiv und man muss sehen, ob die beiden da helfen können. Dann in der Defense sind die Minnesota Timberwolves auf Rang 29 in der Liga beim defensiven Rating. Da kommt natürlich mit Covington jetzt ein First-Team-Defense-Spieler rein, aber mit Butler geht eben auch ein Second-Team-Defense-Spieler raus. Ich glaube nicht, dass Covington in der Lage sein wird, diese miese Defense der Minnesota Timberwolves positiv oder stark positiv zu beeinflussen oder positiver zu beeinflussen, als es Jimmy Butler getan hat. Da läuft einfach zu viel schief bei den Minnesota Timberwolves und bei Saric, wie gesagt, er ist ein Durchschnittsverteidiger, der wird da auch nicht so besonders viel bringen. Dann haben die Minnesota Timberwolves riesige Probleme beim Rebound. Sie sind beim defensiven Rebound, bei der defensiven Rebound Percentage auf Platz 30. Also sie haben riesige Probleme beim defensiven Rebound. Insgesamt sind sie beim Rebounding, bei der Rebounding Percentage auf Platz 25. Und da ist Butler ungefähr so ein Rebounder wie Covington und Saric ist ein durchschnittlicher Rebounder für die Power-Forward-Position. Also da muss man auch abwarten, ob da irgendein Impact kommt, könnte da auch plus minus null sein. Zudem ist Butler natürlich eigentlich ein viel größeres Talent als Saric und Covington, auch wenn er in dieser Saison eben Spiele ausgesetzt hat und definitiv nicht so gut gespielt hat, wie er es kann. Aber in der vergangenen Saison hat er das eben schon getan. Von daher wäre er schon ein besserer Spieler in den Reihen der Timberwolves, also ein Downgrade hier mit den beiden. Dennoch, man muss abwarten, ob die verbesserte Lockerroom-Situation, ob die Chemistry hier einen positiven Impact bringen kann, denn Butler war doch jetzt schon ein unglaublicher Klotz am Bein der Timberwolves und muss natürlich auch mit dafür verantwortlich gemacht werden, dass der Start jetzt mit 4 Siegen und 9 Niederlagen so schwach war. Das SAS-Rating mit Einbeziehung des Schedules sagt, die Timberwolves sind auf Platz 23 der Liga und die Chemistry, wenn sie sich verbessert, kann natürlich hier einen sehr, sehr großen Impact haben. Vielleicht können die Timberwolves an Leistungen wie den Sieg ohne Butler gegen die Utah Jazz da anknüpfen. Und bei Derrick Rose läuft es ja auch gerade ganz gut. Ich bin da skeptisch, dass Rose Spiel und die Usage-Verteilung des Teams ideal ist. Also ich denke, das ist ein Problem. Und da komme ich noch einmal auf Thibodeau zurück. Ich habe eben auch große Befürchtungen, ob Thibodeau diese Spieler, die er jetzt bekommen hat in Covington und Saric, richtig einsetzen wird. Saric ist eben ein sehr ähnlicher Spieler wie Bjelica, der in der letzten Saison bei den Timberwolves kaum das Licht der Sonne gesehen hat und der jetzt bei den Sacramento Kings gerade als Stretch 4 einen super Job macht und mit dafür verantwortlich ist, dass die Sacramento Kings jetzt viel besser spielen. Und vielleicht guckt er sich das mal an und sagt, oh, wir haben jetzt jemanden, der Spacing für Towns bringen kann, dann spielen wir den doch einfach mal mehr Minuten als Gibson. Aber ich denke mal, dass Saric wahrscheinlich von der Bank kommt und dass Gibson immer noch sehr, sehr viele Minuten spielen wird, obwohl er das Spacing nicht liefern kann und dass Thibodeau da die falschen Entscheidungen treffen wird und dass es von daher nicht so positiv ist, wie es sein kann. Ja, das sind erstmal meine Gedanken und Ideen zu diesem Trade. Der nächste Podcast wird voraussichtlich am Montag aufgenommen mit Nils zusammen und dann werden wir nochmal darauf eingehen und in aller Ruhe nochmal besprechen, was er davon hält, was ich davon halte und was ich eben auch für zusätzliche Informationen in der Zwischenzeit dann eben angesammelt haben, werden wir dann eben auch besprechen. So, ich hoffe erstmal, dass das schon mal ganz gut ankommt. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag mit dem Podcast oder einen anderen schönen Tag, falls ihr das an einem anderen Tag hört. Und bleibt dran, bleibt dabei beim NBA-Tauchgang. Ciao, Leute.